Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends.
Automatisierung klingt oft nach großem Budget, langen IT-Projekten und jeder Menge Frust. Aber was, wenn das auch anders geht? In dieser Episode von Ausgesprochen Digital sprechen wir über N8N, eines der spannendsten deutschen Tech-Scale-Ups der Stunde, und darüber, wie die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom mittelständischen Unternehmen einen echten Einstieg in Agentic AI ermöglicht. Wir schauen uns an, was Agentic AI eigentlich bedeutet, wo N8N herkommt und warum die Kombination aus einer offenen, flexiblen Automatisierungsplattform und der Enterprise-Kompetenz der Telekom für mittelständische Unternehmen so interessant ist. Und wir werden konkret Logistik, Vertrieb, Service, Projektmanagement. Wo setzen Unternehmen KI-Agenten heute schon ein und was bringt das wirklich? Dazu habe ich heute zwei Gäste dabei, die das Thema nicht nur aus der Vogelperspektive kennen, sondern aktiv gestalten. Jan Oberhauser, CEO und Gründer von N8N, hat die Plattform von Grund auf aufgebaut, und Maximilian Ahrens, Managing Director bei T-Digital und damit mittendrin im Geschäftskundenbereich der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen euch beiden, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Jan, N8N, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht NHN sage. Wie wird es denn jetzt ausgesprochen und woher kommt denn der Name?
Ja, heißt wirklich N8N. Wo der Name herkommt, ist wahrscheinlich eine der meistgefragtesten Sachen seit Anbeginn der Firma. Der Hintergrund ist einfach sehr einfach eigentlich. Ich bin Solo-Gründer. Es gab natürlich am Anfang sehr viele Sachen, um die ich mich kümmern musste. Und eine der Sachen war natürlich einen Namen finden. Und ich dachte mir ehrlich gesagt, ob es der Name besonders toll ist, macht es keinen großen Unterschied. Deswegen habe ich mir einfach die Timebox, sage ich, denke mir einen Namen aus, der, glaube ich, passen könnte. Haben wir dann eben diese Timebox gestellt, haben mir mehrere Namen aufgeschrieben, die ich mochte. Ehrlich gesagt, keiner der Namen, die ich mochte, war noch verfügbar. Der einzige Name, der noch übrig blieb, war dann NodeMation. Eine Kombination aus Node, weil das eine der Node-basierend ist, und Node.js, was wir nutzen, und Automation. Der Name war mir aber zu lang. Und dann habe ich nach wegen gesucht, interessanter zu machen und kürzer. Und dann eben genau wie bei Kubernetes, K8S, dachte mir bei N8N, 8 Buchstaben N. Und N8N.io war verfügbar. .com konnte man noch relativ günstig kaufen und so. Ich müsste leider alle diesen Zungenbrecher N8N ständig sagen, was ein bisschen leid tut, aber sieht immer interessant aus.
Naja, es gibt auf jeden Fall eine Storyline, die man auch immer wieder erzählen kann. Ist ja auch gut, wenn Leute nachfragen, dann bleibt das auch länger hängen. Ja, nimm uns doch mal ein bisschen mit, was N8N macht. Also wie bist du dazu gekommen, N8N zu gründen? Was war eigentlich so, ja, also der Need, den du gesehen hast, warum es genau diese Company braucht?
N8N hat damals ja angefangen als Automatisierungstool. Und mein Background ist, ich komme aus dem Filmbereich. Ich habe Effekte für Filme gemacht. Ursprünglich eben die Bilder selbst. Später habe ich dann die Position gewechselt und wurde Pipeline-TD. Und was man als Pipeline-TD macht, ist, dass man quasi Prozesse automatisiert und eben einfacher gestaltet. Was mir eben aufgefallen ist damals, ist, dass die Leute eben immer sehr abhängig von Leuten wie mir waren, die eben diese Dinge für sie automatisieren konnte. Und aus diesem Grund eben relativ viele Dinge nicht umgesetzt wurden, weil eben nie genug Leute wie ich da war. Und die Idee war einfach, warum gibt es nicht ein System wie eben jetzt N8N, in dem relativ einfach alle Leute ihre Dinge einfach selbst automatisieren können. Eben an diesem notbasierenden System, hey, mach A, B und C, eben eine Not nach der anderen mit einer verschiedenen Aufgabe in jeder Box. Und die Leute können es eben, egal wie technisch es sind, relativ einfach selbst umsetzen. Und dann bin ich eben auf die Idee gekommen, eben N8N zu bauen. Das war eben 2019 und das hat dann auch relativ gut funktioniert von Anfang an. Und die Leute haben eben die tollsten Sachen gebaut.
Was haben die tollsten Sachen gebaut? Also deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die tollsten Sachen gebaut, meinst du? Oder was jetzt genau?
Ich meine die Community. Ach, also so, im Endeffekt, okay. Das Interessante bei N8N ist, dass es eben sehr breit einsetzbar ist, eben von unglaublich einfachen Sachen eben im privaten Bereich bis zu den komplexesten Sachen in großen Unternehmen. Also ein Beispiel am unteren Ende, Leute setzen jetzt privat ein, zum Beispiel um Sachen wie eben, die buchen ihre Fitnessklasse automatisch um 12:01 Uhr nachts, weil sonst wäre irgendwie das richtige Fahrrad ausgebucht. Am anderen Ende hat man irgendwie große Verteidigungsministerien, die damit ihre Sicherheit auch automatisieren. Also sollte irgendwie automatisch scannen von E-Mails, wenn Sachen gefunden worden sind, die sie automatisch mitigieren und so weiter. Also die Use Cases sind unglaublich breit und werden eben, wie gesagt, weltweit bei den größten und kleinsten Unternehmen benutzt. Das ist eben das Spannende. Das Schöne, glaube ich, ist sowas wie NNN ist, das eben für alle Leute ist und eben für alle möglichen Use Cases.
Und ein Use Case, Max, ist sicherlich der deutsche Mittelstand. Und da kommt ihr jetzt mit der Deutschen Telekom auch ins Spiel. Max, erklär uns mal ganz kurz, was ist deine Aufgabe im Telekom-Geschäftskundenbereich und wie kam jetzt die Partnerschaft mit N8N?
Genau, also ich bin in der Deutschen Telekom, in der Telekom Deutschland hier für im B2B-Bereich praktisch für das Produkt und Portfolio zuständig. T-Digital macht alles das, was nicht quasi unsere Kerndienstleistungen wie Mobilfunk und Breitbandanschlüsse sind, also alle IT-Services, alle komplexen Unternehmensvernetzungsthemen. Ich sage immer so ein bisschen gerne alles das, was wirklich spannend ist. In mir schlägt ja auch noch ein Techie-Herz. Insofern alles das, was so wirklich die Digitalisierung antreibt bei unseren Kunden. Das machen wir in der T-Digital, stellen die Produkte und das Portfolio bereit, sodass unsere Kunden, insbesondere im deutschen Mittelstand, aber unser Portfolio geht natürlich von Kleinkunden bis zu den großen Unternehmen quer durch die Bank. Fast jedes deutsche Unternehmen ist Kunde der Deutschen Telekom. Wie kam das zustande? Das ist immer natürlich eine interessante Frage. Und ich glaube, Jan hat gerade schon etwas gesagt, was auch bei uns war. Die Technologie ist einfach begeisternd und so fängt das dann häufig auch an. Man findet jemanden, der das nutzt bei uns im Unternehmen. Hat es jemand genutzt, hat gesagt, Mensch, das ist wirklich eine starke Plattform. Ich habe es ehrlicherweise dann auch selber natürlich ein bisschen mit rumgespielt, habe selber ein paar Sachen, auch so kleine Sachen automatisiert. Und das ist, glaube ich, immer eine gute Basis, um dann von so einem starken Produkt, von einem eigenen Verständnis zu kommen, zu sagen, was könnten wir denn eigentlich dann für unsere Kunden damit tun? Und da entwickeln sich dann natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, weil die N8N-Plattform halt aufgrund ihrer Struktur und ihrer Offenheit uns auch viele Möglichkeiten bietet. Können wir hinterher noch mal ein bisschen weiter reintauchen, aber ich glaube gerade auch, dieser Community-offene Ansatz ermöglicht es uns natürlich, verschiedene Dinge, verschiedene Geschäftsmodelle auch mit der N8N-Plattform zu verfolgen. Und so kam das zustande. Und dann haben wir parallel ja auch noch geguckt, ob wir uns beteiligen in der letzten Beteiligungsrunde. Und so sind wir jetzt in einer engen strategischen Partnerschaft zusammengewachsen.
Also ihr habt euch beteiligt?
Wir haben uns beteiligt, genau.
Naja, das ist ja immer wichtig, dann zu sehen auch, da ist ein Investment, was über eine reine Kooperation hinausgeht, sondern man glaubt auch an das Produkt. Jan, wir reden über KI-Agenten im Endeffekt. Wir reden über eine Automatisierungsplattform. Jetzt haben wir, kannst du es vielleicht nochmal für mich ein bisschen stärker binden, was jetzt genau der USP von N8N ist?
Das Schöne natürlich an einem System wie N8N, dass wir gesagt, das nicht nur für sehr technische Leute, für Developer machen können, sondern für eine sehr breite Basis an Leuten. Wir wurden immer schon als ein Produkt gesehen, was für alle Leute, egal wie technisch sie sind, einsetzbar waren. Und das sind wir jetzt auch gerade sehr stark dabei, quasi dieses technische Level noch weiter nach unten zu bringen. Und das Schöne eben an einem System wie N8N, dass wir eben nicht nur sehr breit einsetzbar sind, sondern eben auch das quasi nicht nur gerade, was man bei KI momentan sehr stark sieht, quasi schöne MVPs bauen kann, hey, das ist ein schönes Demo, was funktioniert, sondern man kann das wirklich auch direkt in Produktion laufen lassen und das sind eben Sachen abgedeckt von alles, wie Sachen wie Log-Streaming, dass ich weiß, was genau passiert ist, ich weiß generell, was passiert, wo man eben dieses notbasierende System hat. Man kann die Sachen selber hosten, weil wir diesen, weil unser Source-Code verfügbar ist und man dann quasi selber laufen lassen kann, eine Infrastruktur hinter jeder Firewall, eben gerade eben Sachen, die gerade in deutschen Unternehmen und in Europa, wo es natürlich sehr, sehr wichtig ist zu wissen, hey, was passiert da genau und zum Beispiel eben die Risikobereitschaft noch ein bisschen niedriger ist und vor allem eben was auch noch dementsprechend gesetzliche Vorgaben gibt, die natürlich in anderen Regionen nicht so stark sind, sehr wichtig ist und deswegen haben wir uns von Anfang an sehr darauf konzentriert, eben sicherstellen zu können, dass wir eben das eben für die Unternehmen vor allem auch in Europa anbieten können und vor allem, dass es auch direkt diesen Mehrwert eben für Unternehmen gibt.
Ja, und es gibt natürlich auch mehrere Automationsplattformen, ne, die mit KI arbeiten. Was ist jetzt die Besonderheit nochmal? Kannst du diesen Low-Code-Ansatz nochmal ganz kurz erklären?
Unser Fokus war immer sehr klar auf Flexibilität und Power. Das, was man eben gerade bei vielen anderen Plattformen in der Vergangenheit gesehen hat, ist, dass man immer mit relativ kurzer Zeit sehr weit kam. Also man kam zu dieser 80%-Schwelle, um etwas zu bauen, relativ schnell. Aber die letzten 20%, die waren dann der richtige Blocker, das eben die Sache wirklich in Produktion zu bringen. Und das, da haben wir eben angesetzt und sagen, hey, für uns ist das Allerwichtigste, eben diese Flexibilität und Power zu haben, dass man eben alles in diesem kind of No-Code, Low-Code-Ansatz bauen kann. Aber wenn es eben gewisse Sachen gibt, die eben was Spezielles benötigen, kann man auch jederzeit auf Code zurückfallen. Und das ist eben eine Sache, die für uns extrem wichtig waren, weil wir eben wussten, hey, es ist natürlich schön, wenn man Sachen schnell bauen kann, aber gerade diese Production-Use-Case in größeren Unternehmen ist zum Teil eben unglaublich wichtig, eben die sehr spezielle Logik noch bauen zu können, die man zum Teil eben gerade eben in der Vergangenheit nur mit Code bauen konnte. Und eben ist ja gerade mit KI geht es in die ähnliche Richtung, dass man natürlich mittlerweile die Sachen nicht mehr selber baut und selber codet quasi, sondern die KI bauen lassen kann. Und deswegen haben wir auch, glaube ich, eine relativ einfache Zeit gehabt, gerade eben KI in NNN zu integrieren, weil wir eben immer diese Flexibilität hatten. Mhm.
Max, was hat dich am meisten überzeugt bei NNN und insbesondere natürlich auch vor dem Hintergrund, was ihr mit der Deutschen Telekom erreichen wollt? Was war jetzt für euch der USP, dass ihr gesagt habt, das ist jetzt genau das Unternehmen, in das wir investieren müssen, um den Markt auch für unsere Kunden zu bedienen?
Ja, aus meiner Sicht waren es im Wesentlichen zwei Dinge. Das eine ist, natürlich ist es für uns und unsere Kunden relevant und interessant, dass wir hier über ein deutsches Unternehmen reden, dass wir der ganze Gedanke der Souveränität endet ja nicht nur da, wo die Daten liegen, sondern das macht auch einen Unterschied, wenn wir wissen, dass das Unternehmen, was hinter der Technologie steht, halt in dem gleichen europäischen, deutschen Rechtsrahmen unterliegt. Deswegen ist das sicherlich ein Argument gewesen, was für uns wichtig war, weil die Souveränität und die Nutzung von souveränen Technologien nicht nur für bestimmte Bereiche, also für bestimmte Unternehmen in regulierten Industrien eine notwendige Voraussetzung ist, sondern für ganz viele andere, insbesondere auch im Mittelstand, einfach eine Frage ist, dass das Schwellen absenkt, die viele Unternehmen haben, die eine gewisse Unsicherheit haben. Die sagen, auf wen verlasse ich mich da? Kann ich das so machen? Was passiert mit meinen Daten? Das führt einfach zu einer Unsicherheit, die dann wiederum dazu führt, dass bestimmte Dinge vielleicht nicht gemacht werden. Gerade im Umfeld, wo künstliche Intelligenztechnologien zum Einsatz kommen, ist das noch massiver, als wir das schon in der Cloud-Migration damals vor ein paar Jahren gesehen haben. Und da treffen, glaube ich, zwei ganz starke Argumente dann aufeinander, nicht? Die Deutsche Telekom als die stärkste Marke Europas, unglaublich stark auch aufgeladen auf diesem Vertrauensaspekt, gemeinsam mit einer Technologie, die halt auch souverän ist und aus Deutschland kommt. Das ist eine ganz starke Kombination. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist schon diese Art und Weise, dass wir hier über eine offene Technologie reden, die uns einfach ermöglicht, unterschiedliche Anwendungsfälle, unterschiedliche Herausforderungen der Kunden auch zu lösen, ohne dass wir da das aus lizenztechnischen Gründen oder so nicht machen können. Ich konkretisiere das nochmal. Wir haben ja Kunden, und wenn wir über den deutschen Mittelstand reden, dann ist das ja schon ein sehr breites Feld. Der deutsche Mittelstand, das sind Unternehmen, die haben 50 bis 100 Mitarbeiter, bis hoch zu Unternehmen, die über 1 Milliarde Umsatz machen und im Prinzip international unterwegs sind. Das ist ja das, was wir so im Allgemeinen den deutschen Mittelstand nennen. Und die haben natürlich unterschiedliche Anforderungen. Die haben unterschiedliche Anforderungen, so wie Jan das auch gerade schon gesagt hat. Teilweise müssen halt Dinge im Unternehmensnetz laufen bei den größeren Unternehmen, wenn wir über vertrauliche Daten reden. Teilweise werden private Cloud-Plattformen genutzt. Die kleineren wiederum wollen natürlich möglichst einen einfachen, gemanagten Service. Und genau das ermöglicht uns, das Lizenzmodell von N8N natürlich zu machen. Wir können die Technologie variabel einsetzen und können diesen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden. Und für den Kunden entsteht aber immer ein gemanagter Service, letztendlich eine Lösung, die wo wir als Telekom dem Kunden helfen, dass die Plattform, die N8N-Plattform, die er nutzt oder sie tatsächlich so funktioniert, wie das in den individuellen Bedürfnissen, wie die das erfordern. Und letzter Punkt, ich glaube, das, was Jan schon gesagt hat zur Technologie, das kann ich unterschreiben. Es gibt sehr viele, und das ist auch gut so, es gibt ja so ein breites Feld von KI-Technologien, um schnelles Prototyping zu machen. Das hat alles seine Berechtigung. Das will ich gar nicht kleinreden. Das ist nicht schlecht, sondern das ist einfach für etwas anderes aus meiner Sicht. Aber die Möglichkeit, hier tatsächlich produktionsreife Services durch das, was man so ein bisschen Vibe-Coding nennt, zu bauen, nicht? Also durch das Interagieren mit dem System in natürlicher Sprache und dann dazu zu kommen, einen Workflow zu haben, der tatsächlich produktionsreif funktioniert, auditierbar ist, die ganzen Anforderungen, die man hat. Das ist schon auch wichtig und notwendig und sehr gut an der Technologie. Natürlich gibt es da auch andere Lösungen, aber das, was wir hier gesehen haben, hat uns auf jeden Fall überzeugt, dass wir im Zusammenhang mit diesen zwei anderen Argumenten glauben, dass wir die beste Lösung haben, um unseren Kunden den Zugang zu den KI-Agenten einfach zu ermöglichen. Mhm.
Max hat es gerade angesprochen, Jan. Also dann lass uns mal die Unternehmen uns anschauen, ne, und wie ihr denen dort konkret helft. Was ist für Unternehmen besonders interessant, wenn Sie N&N einsetzen? Also, was sind die Vorteile?
Im Endeffekt kann man das sehr ähnlich sehen, wie auch damals irgendwie, als quasi der Computer das Internet kam. Also, es ist eine Sache, ich glaube, das ist interessant, die Leute sprechen immer darum, irgendwie, muss ich KI wirklich einsetzen? Ich glaube, das ist genau wie bei den beiden anderen Technologien, man kommt nicht mehr drum rum und man muss das eben machen. Und die Vorteile, die es bringt, sind eben ehrlich gesagt sehr breit. Und glaube ich, viele verstehen es auch gar nicht, dass es eben im Endeffekt, es geht um alles, man kann einfach bessere Servicequalität anbieten. Keine Ahnung, wenn wir keine Ahnung von Support sprechen, also natürlich, wie schnell KI-Agenten antworten können, wie viel Kontext die sie haben, arbeiten 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Man hat mehr zufriedene Mitarbeiter, weil die sich natürlich um interessantere Sachen kümmern können. Man kann viele Probleme vermeiden, ob das im Code ist, weil man den Code automatisch scannen kann und Bugs finden. Und man kann Sachen mittlerweile bauen, die noch vor ein paar Jahren undenkbar waren. Also jede Firma hat unglaubliche Datenmengen. Und quasi, ich kann, indem ich KI in das Unternehmen bringe und zusammen mit N&N, kann ich eben Dinge bauen, die einfach quasi den Mehrwert eben für alle Menschen im Unternehmen oder auch extern sehr einfach ausarbeiten kann. Und das ist eben, glaube ich, sehr unternehmensspezifisch.
Ja, lass uns da mal konkreter werden. Ich hätte es auch noch ein bisschen konkreter fragen können. Also wenn wir jetzt zum Beispiel konkret in den Kundenservice gehen, ne? Also kommt jemand und hat irgendein Anliegen, der normalerweise mit einem Mitarbeiter, mit einer Mitarbeiterin reden würde, das ist jetzt schon gar nicht mehr notwendig, sondern der wird hier zu einem KI-Agenten transparent natürlich hingewiesen darauf, dass es einer ist, der kommt da rein. Was passiert jetzt mit diesem Agent? Was macht der mit dem Anliegen? Beispielsweise irgendwas ist defekt, geht nicht.
Also im Endeffekt, man kann sagen, es ist ein KI-Agent oder man kann das quasi, gehen wir erstmal den ersten Step. Bevor man zum kompletten Agenten geht, kann man sagen, hey, eine Anfrage kommt per E-Mail rein. Man kann diese E-Mail quasi scannen, gucken, was ist das Problem des Kunden. Dann kann man entweder das Problem, wenn man es verstanden hat, kann man es entweder automatisch lösen und kann sagen, hey, der Kunde hat ein Problem, dass er sein Account ist nicht mehr zugreifen, weil das Passwort erloschen oder was auch immer. Dann kann man es automatisch zurücksetzen, man kann dem Kunden schreiben, hey, jetzt ist das wurde repariert. Oder man kann einfach die E-Mail direkt vorschreiben und ein Mensch kann die Nachricht noch überprüfen. Man kann dann eben auch einen Schritt weiter gehen, wie du gerade angefangen hast, man kann einen kompletten KI-Agenten bauen, man hat das quasi in einem Chat drin, wo man quasi fortlaufend interagiert. Hey, der Kunde sagt etwas, der KI-Agent reagiert, der holt sich Informationen aus dem System raus. Also eben, er guckt in das Firmenwiki rein, der geht in das CRM-System rein, der hat die komplette Order-History, der hat alle Informationen über den Kunden, er weiß, wo der Kunde ist, er weiß, welche Produkte er gebucht hat und kann so eben sehr speziell genau auf diesen Kunden eingehen und eben so eine Servicequalität und vor allem eine Geschwindigkeit anbieten, die einfach mit Menschen zum einfach unmöglich ist, weil man eben natürlich gar nicht die Zeit hat, um sich so tief mit jedem mittlerweile zu beschäftigen, vor allem nicht so schnell. Also wir haben es eben vor allem sehr stark gesehen mit mehreren unserer Kunden, die diese KI-Agenten eingebaut haben, dass eben nicht nur darum geht, hey, ich spare mir gewisse Kosten oder irgendwas in die Richtung, sondern es geht wirklich darum, dass man quasi größere Kundenzufriedenheit hat, weil eben dieser KI-Agent in jeder Sprache spricht, eben 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeitet, unglaublich viel Geduld hat, der gerade den kompletten Kontext. Das heißt, das Interessante ist, dass wir einfach gesehen haben, dass die Zufriedenheit von KI-Support-Mitarbeitern höher ist, wenn man es richtig umbaut, wie mit Menschen, die im Support arbeiten. Und dann eben, man kann dann eben gewisse einfache Sachen mit diesem KI-Agenten abbilden. Und um die komplexeren Sachen können sich dann eben weiter noch die Menschen kümmern, die eben quasi, wo die KI-Agenten noch nicht weit genug sind und zum Teil eben einfach noch nicht mehr genug ausgebaut sind. Ich glaube, eben diese Kombination aus KI-Agenten für gewisse Use Cases und Humans in anderen Bereichen für andere Use Cases ist, glaube ich, die beste Kombination und bringt die meisten Vorteile für die Unternehmen, also für das Unternehmen selbst, für die Mitarbeiter im Unternehmen und vor allem auch für die Kunden.
Mhm. Max, Zufriedenheit, das ist sicherlich für dich beziehungsweise für die Telekom Riesen-Value. Kennst du Beispiele jetzt aus deiner Perspektive, wo KI-Agenten eingesetzt werden, um genau dieses Thema zu steigern bei Kunden und dass das auch für euch ein Argument ist? Hier an diesem Wert könnt ihr uns messen am Ende, weil der wird steigen, also zum Thema Zufriedenheit.
Genau, also grundsätzlich will ich nochmal auch das unterstreichen, was Jan gerade gesagt hat. Ich glaube auch, dass mich stört manchmal so ein bisschen, dass da so ein ganz starker Fokus auf Effizienz, Reduktion von Personal mit der Diskussion einhergeht. Ich halte das für den falschen Ansatz. Und ich glaube, die KI schafft einfach Möglichkeiten. Erstmal, bevor wir in mein Business-Beispiel gehen, Beispiel aus vielleicht, wo ich das immer so erlebe, aus quasi meinem privaten Umfeld. Meine Frau ist Ärztin im Krankenhaus. Und wenn man sich den Tagesablauf, den ich natürlich nur aus Erzählungen kenne, anschaut, dann beschäftigt sie sich sehr viel Zeit damit, irgendwas in irgendwelche Systeme einzutragen, irgendwelche Laborwerte anzuschauen und in Systeme einzutragen und eine Anmeldung zu machen für einen CT und so weiter und so fort. Diese Tätigkeiten, die könnte ein Agent, der meine Frau begleitet bei der Arbeit jeden Tag, der wie ein persönlicher Assistent quasi nebenher läuft und das macht, könnte das genauso gut erledigen letztendlich. Aber was der Agent nie machen können wird, ist die wirkliche Interaktion mit dem Patienten. Das ist natürlich gerade bei den physischen, also wenn man sich persönlich begegnet, nochmal eine andere Geschichte. Aber das Menschsein sozusagen, was für den Behandlungserfolg wahrscheinlich genauso wichtig ist. Oder man hat eine ältere Person, die halt einfach auch eine andere Art und Weise der Interaktion benötigt. Das wird der Arzt machen müssen, auch immer. Und das ist auch nicht eine Frage von heute, morgen, übermorgen, sondern ich glaube, dass dieses Menschsein, das bleibt uns erhalten. Und das, glaube ich, zeigt ganz gut, wie dann ein Arzt, der heute vielleicht 70% seiner Zeit eigentlich mit Prozesszeiten verbringt, morgen ein viel besserer Arzt sein kann im Ergebnis. Und das ist die Mentalität, wenn man erfolgreich KI einführt. Und genau das lässt sich natürlich auch auf die verschiedenen Tätigkeiten, die unsere Kunden haben, übertragen. Also ich mache mal ein Beispiel aus dem Bereich des Kundenservices. Hier gibt es natürlich eine ganze Menge quasi normaler Anfragen, Standardanfragen, nicht? Also ein Kunde meldet sich hat ein Produkt, was irgendwie defekt geliefert wurde. Was passiert? Der Agent kann den gesamten Prozess eigentlich, wenn er standardmäßig abläuft, eigenständig regeln. Natürlich ist der Kunde in dem Fall unter Umständen zufriedener, weil keine Wartezeit entstanden ist. Nicht? Wir haben ja auf einmal die Möglichkeit, nicht 100, sondern 100.000 quasi parallele Leitungen zu ermöglichen. Aber der Fall, und das ist quasi die andere Seite der Medaille, der Fall, wo es halt komplexer ist, wo es vielleicht auch Probleme gibt, genau zu erklären, was das Problem ist, das kann dann der menschliche Agent machen. Und deswegen ist es positiv, der hat auf einmal auch die Zeit und kann trotzdem diesen Fall lösen. Und das, du hattest ja, Steffen, nach KPIs gefragt. Für uns der höchste Faktor Kundenzufriedenheit ist, wenn wir ein solches Anliegen im ersten Kontakt lösen können. Das ist immer im Kundenservice der Faktor, der am meisten Kundenzufriedenheit bringt. Im ersten Gespräch das Kundenanliegen zu lösen und nicht irgendwie in einen langwierigen Prozess zu stecken. Und genau dafür ist es halt notwendig, dass die Agenten, die halt auch komplexe Fälle lösen können, die menschlichen Agenten halt entsprechend auch die Zeit haben, diese dann zu lösen und die Standardfälle durch zum Beispiel automatisierte KI-Agenten gelöst werden können. Es gibt andere Fälle, wo der Kunde perspektivisch durchaus ein Interesse hat, mit einem KI-Agenten zu reden. Vielleicht Dinge, wo man sagt, muss ich das jetzt mit einem Menschen bereden? Nicht? Unbezahlte Rechnungsfragen. Solche Fälle gibt es ja, wo es so bestimmte Hürden gibt. Da googelt man auch mal lieber vielleicht erstmal, bevor man mit jemandem drüber spricht. Insofern glaube ich, gibt es ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel im Kundenservice, durch Agenten die Erfahrung zu verbessern. Und das ist auch das, was für uns immer so ein bisschen das Führende ist, wenn wir mit unseren Kunden reden und nicht im ersten Umgang die Diskussion zu haben, wie kann ich große Effizienzen heben. Das gibt natürlich die Fälle, wo das auch der Fall ist und das ist ja auch gut. Aber ich glaube, die KI ist eine Technologie, die uns in ganz, ganz vielen Dingen und unsere Kunden in ganz, ganz vielen Dingen viel besser machen wird. Und das ist das, was ich daran so spannend finde auch.
Ja, und das finde ich auch wichtig, das nochmal zu unterscheiden. Und danke, dass du es eingeführt hast. Es geht ja nicht immer nur um den Kundenkontakt, sondern es geht ja auch um die interne Optimierung, die es interne besser werden im Unternehmen. Also beispielsweise, ich habe ein IT-Problem und der Agent löst das, bevor es überhaupt ich jemand anderes fragen muss, sondern es fällt einem Mitarbeiter auf und er kann das entsprechend lösen. Und damit wird dann auch nochmal deutlich, dass es eben nicht darum geht, Arbeitsplätze beispielsweise, was ja immer gerne dann so angenommen wird, jetzt, dass die in Gefahr geraten, sondern es geht ja darum, wie du es sehr gut dargestellt hast, einfach ein Unternehmen auch effektiver zu machen. Ja. Jan, ist das, hast du noch weitere Beispiele oder kannst du uns da noch mal ein bisschen auch zum Thema Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise in der Logistik, was erzählen?
Sicher, also die Einsatzmöglichkeiten sind sehr breit, aber man kann, wir sprechen speziell über Logistik, also keine Ahnung, man kann sagen, hey, es kommt gewisse Anfrage rein, eben der KI-Agent kann quasi die Daten extrahieren aus den Fachbriefen, er kann direkt überprüfen, hey, gibt's diese Adresse überhaupt? Dann, wenn das, je nachdem, nach der Adresse kann die Sachen richtig routen, er kann quasi die Zeit eintragen, er kann checken, die Kosten checken, er kann gucken, hey, wann hat die quasi, wo es auch hingeht, wann hat es geöffnet, und kann die Daten quasi direkt automatisch eintragen, er kann alles vollautomatisch direkt loggen und sicherstellen, dass die Daten auch da hinkommen, wo sie hin sollen. Eben da unglaublich viele Use Cases, aber egal, im Logistikbereich arbeitet oder auch nicht, es gibt gewisse Use Cases, die gibt es einfach überall. Keine Ahnung, wir haben über Support gesprochen, es gibt Sachen wie Employee On- und Offboarding, also sicherstellen, hey, wir haben automatisch Zugriff auf die richtigen Systeme oder wenn sie das Unternehmen verlassen, werden die auch wieder vom System entfernt oder Sales, hey, eben, ob es irgendwie, dass er Leads generiert. Wir haben auch sogar Unternehmen, die bauen das komplette Backend von ihrer Firma mit sowas wie N&N. Also ich glaube, das Spannende ist eben, früher dachte man, hey, alles, was man quasi früher gecodet hat, kann man eben sowas mittlerweile mit einer Kombination mit N&N und KI-Agenten mittlerweile eben automatisch bauen. Was eben spannend ist eben nicht nur irgendwie, hey, es gibt nicht nur ein paar quasi spezielle Use Cases, man kann wirklich einfach breiter denken, hey, wie kann ich diesen kompletten Prozess und das komplette, mehr oder weniger das ganze Department quasi neu denken und sicherstellen, dass man eben mittlerweile einfach anders arbeitet. Ich glaube, das Interessante ist, dass viele Leute immer noch sehr, sehr eng denken, hey, eben diese eine Prozess, den kann ich automatisieren. Das ist, glaube ich, ein guter Starting-Punkt, erstmal sagen, hey, wie kann ich erstmal damit anfangen? Aber eben, man muss eben danach weiterdenken, hey, okay, jetzt habe ich den Mehrwert gesehen und dann kann man überlegen, hey, wo kann ich quasi immer in meinem Unternehmen wirklich hinkommen? Und das dann ist wirklich sehr spannend.
Und das vielleicht, wenn ich darf, ganz kurz, weil das ist eigentlich aus meiner Sicht das Spannendste. Die künstliche Intelligenz und die Art, wie wir das hier bauen, ist ja nicht eine Effizienz, sondern eine Befähigungstechnologie. Das heißt, auf einmal können Menschen Dinge tun und das gilt für mich natürlich genauso, die ich vorher nicht konnte einfach. Auf eine Art und Weise, die halt Effizienz ist. Jan sagt immer, ich weiß es nicht genau, wie viel ist, 1% der Menschheit kann Software-Code erstellen, ne, vorher. Jetzt können es im Prinzip jeder, der Zugang zu so einer Plattform hat. Und ich mach mal ein praktisches Beispiel, was zeigt, wie stark so eine N8N-Plattform als Beispiel ist. Wir haben und das haben Menschen gemacht, die natürlich ein bisschen Technologie verstehen, aber jetzt nicht sozusagen Hardcore-Software-Coden, haben einfach einen intelligenten Anrufbeantworter gebaut auf Basis von N8N, der sich an unseren Geschäftskundenanschluss anschließt. Das ist ein Workflow, der eigentlich so relativ überschaubar aussieht. Das ist quasi die Entwicklung eines Produktes auf eine ganz einfache Art und Weise, wo früher ein mehrjähriger Prozess hintergehangen hätte. Und diese Art und Weise, solche Dinge umzusetzen und dann auch wirklich nicht nur im kleinen Format, sondern dass man es wirklich nutzen kann. Das ist das, was eigentlich daran so spannend ist, dass jeder da befähigt wird, seine Ideen in der Technologie, in der Lösung umzusetzen, die dann tatsächlich auch funktioniert. Und so entsteht ja auch die Qualität, wenn wir über Unternehmen reden, weil wo passiert denn die Automatisierung? Wo sehen wir denn diese Fälle? Das passiert ja nicht aus einem übergeordneten Programm, wo man dann irgendwie das alles entscheidet, sondern die erfolgreichsten Fälle ist, wenn praktisch da, wo die Arbeit wirklich entsteht, das umgesetzt werden kann. Und ich glaube, das ist das, was N8N und die Nutzung einer solchen Plattform auch so spannend macht, weil eigentlich diejenigen, die heute an der Plattform arbeiten, können das einfach direkt umsetzen.
Aber wir brauchen natürlich auch die Kunden, die mitmachen. Jan hat es eben gerade gesagt, man muss immer einfach mal anfangen. Max, auf der anderen Seite reden wir hier über den deutschen Mittelstand. Ist das ein Vorurteil meinerseits, jetzt zu sagen, na, da gibt's ja auch ein Problem mit der digitalen Transformation. Also Digitalisierung wird da nicht immer groß geschrieben und da sind große Ängste oder Vorbehalte hinsichtlich digitalen Tools, gerade jetzt auch noch KI-gesteuerten. Wie geht ihr damit um, falls meine These überhaupt richtig ist?
Also ich glaube statistisch, ich kann es jetzt gerade gar nicht sagen, aber es glaube ich statistisch erhärtet richtig. Also wir sind sicherlich immer diejenigen, die so ein bisschen vorsichtiger sind. Ein Argument hatte ich ja vorhin schon genannt, das ganze Thema der Souveränität ist bei uns nicht nur ein Thema da in den Industrien, in denen es tatsächlich ein real regulatorisches Thema ist, nicht? Also in der Gesundheitsindustrie, in der Finanzindustrie, da gibt es halt genaue Festigungen. Auch im breiteren deutschen Mittelstand ist das ein Thema, dass sich unsere Unternehmer die Frage stellen, was passiert mit den Daten? Wie stelle ich sicher, dass ich Kontrolle über das, was in meinem Unternehmen passiert, auch behalte? Das ist einfach eine kulturelle Frage und deswegen ist es halt genau wichtig, dass die Dinge, die wir tun, dass wir mit dem, was wir für das wir als Telekom auch stehen, auch sagen können, wir stellen diese Souveränität sicher. Das ist eine Barriere, die mit Sicherheit besteht, die wir auf diese Art und Weise adressieren. Und ich glaube schon, dass ein zweites Thema immer bei der Digitalisierung war, dass es so ein bisschen aufgrund unserer Struktur, der mittelständischen Unternehmensstruktur, war in der Vergangenheit schon immer eine gewisse Herausforderung, die richtigen Leute zu haben mit den richtigen Skills, um die Digitalisierung dann auch umzusetzen. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn man ein Unternehmen ist, was irgendwo in Deutschland außerhalb einer Universitätsstadt zum Beispiel ist, da die Talente ranzubekommen, die sowas umzusetzen. Und deswegen, ich habe immer so ein bisschen das Bild, dass ich sage, in meiner Lebenszeit sind in dieser Technologiewelt, werde ich mindestens hinterher gesehen haben, dass es zwei ganz große Umbrüche gab. Das eine ist das Internet, das war so ein bisschen vor meiner Zeit quasi. Das habe ich erlebt, als ich angefangen habe, mit Computern rumzuhantieren. Aber das hat die Welt komplett verändert. Und ich glaube, alles, was dazwischen war, über das wir viel geredet haben, Cloud und so weiter, ist alles nette Technologien. Aber was wir jetzt erleben mit der künstlichen Intelligenz, ist die zweite große Welle. Und das führt zu einer Demokratisierung quasi genau dieser Schwachstelle. Also du brauchst halt nicht mehr so viel Expertise, um so ein System zu bedienen. Du kannst im Prinzip die Digitalisierung, ohne dass du Leute haben musst, ein eigenes Team haben musst, was Technologie versteht, umsetzen können. Deswegen glaube ich, es ist eine große Chance, gerade für den Mittelstand, gerade für die vielleicht bis dato mit der Digitalisierung nicht so recht vorangekommen sind, und zwar nicht aus Unwille, sondern einfach, weil es halt diesen limitierenden Faktor gibt. Ich brauche die richtigen Leute, dass das eine Riesenchance ist. Und das erlebe ich auch, muss ich sagen, wenn ich mit Kunden rede. Ich bin immer wieder überrascht, wie viel die einfach machen, wo viel die einfach sagen, hier, Mensch, das habe ich gemacht, mir das dann präsentieren und ich bin überrascht, weil sie es halt einfach können. Und das ist meine Überzeugung. Deswegen glaube ich, wir gucken hier auf eine ganz andere Welle der Digitalisierung. Und deswegen glaube ich, sollten wir uns nicht hinstellen und denken, ja, die Deutschen warten jetzt wieder, bis alles vorbei ist und der deutsche Mittelstand. Ich glaube, vielfach war es einfach eine Frage von, ich habe nicht die richtigen Leute, ich habe vielleicht die Idee, kriegt sie aber nicht umgesetzt, und das wird sich jetzt ändern. Und natürlich werden wir sicherstellen, dass dafür souveräne, rechtskonforme Technologien vorhanden sind, sodass das, was die dann umsetzen, auch tatsächlich nicht zu Problemen führt. Und deswegen glaube ich, ist es eine wirklich echte Chance, im Digitalisierungsspiel aufzuholen.
Über die zwei Hürden müssen wir noch reden, insbesondere das Thema Datenschutz natürlich auf der einen Seite und natürlich auch das Thema, die Bedenken, die damit zusammenhängen und auf der anderen Seite die richtigen MitarbeiterInnen dann auch im Unternehmen zu haben. Jan, was würdest du denn jetzt ein Unternehmen in Deutschland raten, wenn sie mit KI-Agenten, Agentic AI und natürlich eure Software weiterarbeiten wollen, sich weiter professionalisieren wollen, insgesamt natürlich auch KI einzusetzen, wen sie einstellen sollten, welche Skills brauchen die Leute heutzutage?
Also wie es gerade von Max angesprochen wurde, die Skills sind mittlerweile relativ, sind viel umliegender geworden. Ich glaube, im Endeffekt ist es wichtiger, dass die Leute einfach gewisse Neugier und Offenheit mitbringen. Das ist, glaube ich, die Sache, die die meisten Leute am meisten zurückhält. Wahrscheinlich kommt jetzt schon aus Angst der Zurückhaltung quasi dazu sorgt, dass Leute nicht genug sich mit der Technologie auseinandersetzen und deswegen die Möglichkeiten gar nicht wirklich verstehen. Ich glaube, man wird jeder, der offen ist und neugierig ist und einfach probiert und guckt. Ich glaube, man muss da keinen speziellen Hintergrund haben, irgendwie auch studiert haben oder eine spezielle Ausbildung. Es geht einfach nur darum, dass die Leute einfach Sachen probieren und sehen, hey, das funktioniert auch nicht. Und dann vor allem dann auch wieder nach einer gewissen Zeit sich das wieder angucken und sagen, hey, nur weil es irgendwie vor 3 Monaten nicht funktioniert hat, vielleicht funktioniert er mittlerweile auf einmal doch.
Und das, ja, aber wir reden, wenn ich da mal kurz dazwischen gehen kann, ja schon über Menschen wie Prompt Engineer oder sowas, ne? Also neue Fertigkeiten. Es ist schon klar, wenn ich gut prompten kann, kriege ich auch ein besseres Ergebnis raus, oder nicht?
Ja, das stimmt momentan schon, aber man muss sagen, dass die Technologie sich unglaublich schnell verändert. Und früher habe ich den Computer digital programmiert und dann mit 1 und 0. Dann kam irgendwann ein Assembly raus, dann kam irgendwann mal die quasi High-Level-Languages. Mittlerweile benutzt man was wie TypeScript und das quasi AI ist die nächste Evolution. Das heißt, die AI wird so viel besser, dass ich glaube, dass Dinge wie Prompt Engineering einfach unwichtiger werden, weil die AI sich einfach um das im Endeffekt sagt, hey, im Moment sagt man, hey, ich muss in gewisse Weise prompten, um das beste Ergebnis zu haben. Das macht natürlich Sinn. Aber in Zukunft wird die AI einfach selber, wenn man die richtig aufsetzt, selber fragt, hey, dieser Kontext fehlt mir, bitte beantworte diese Frage zuerst. Und dass die Systeme, dieses Harness da oben einfach sehr viel stärker ausgebaut wird. Das heißt, ich glaube, viele dieser Sachen werden einfach unwichtiger mit der Zeit. Deswegen ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich übrig bleibt, ist wirklich diese Neugier und diese Offenheit. Man braucht keine speziellen Kenntnisse, um das richtig einsetzen zu können.
Kannst du mir einen Gamechanger nennen für dich, wenn du mit mittelständischen Unternehmen redest, der meistens die Leute dazu bringt zu sagen, oh, das macht Sinn für mich, das will ich haben, das wird mir sofort helfen?
Das ist, glaube ich, sehr verschieden von jedem Unternehmen. Ich glaube, es gibt nicht diesen einen Use Case. Ich glaube, eben Support, wie vorhin angesprochen, ist wahrscheinlich einer dieser ersten Use Cases, den alle im Endeffekt verstehen und direkt den Mehrwert auch verstehen und sehen können. Aber im Endeffekt, man braucht nicht unbedingt immer KI von Anfang an zu leisten. Da gibt es auch sehr einfache Automatisierungen. Wir haben ein Unternehmen, das spart, glaube ich, 70 Vollzeit-Employees pro Jahr ein mit einem unglaublich simplen Workflow. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Man kann eben sehr klein anfangen. Man kann ein paar Use Cases ausbauen. Man hockt sich neben, man arbeitet mit dem Unternehmen zusammen, das quasi Erfahrung hat. Wegen Telekom, die weiß, hey, Unternehmen wie ihr haben diese Probleme oder erzählt mir, welche Probleme ihr habt. Und dann sucht man nach einem Use Case. Da gibt es meistens relativ welche, die sind quasi low hanging fruits. Die sind relativ einfach umzusetzen, bringen aber unglaublich viel Mehrwert. Und dann kann man da anfangen. Man kann eben diesen Mehrwert schaffen und dann verstehen Unternehmen, hey, das ist überhaupt möglich. Und dann eben die Zeit und das Geld auch investieren, um sich das alles genauer anzugucken. Aber ich glaube, diesen einen Use Case würde ich wahrscheinlich wirklich Support ist eine der Hauptsachen, wo man, glaube ich, den Mehrwert relativ schnell sehen kann, wo man auch sehr einfach anfangen kann. Und man kann anfangen mit nur einfache Triage von irgendwelchen Sachen, bis dann eben beantworten, bis eben automatische Resolution. Man kann relativ schön so nach und nach den Use Case verbessern und weiter ausbauen, bis es eben voll automatisiert ist.
Jan, es geht natürlich auch immer darum, dass Unternehmen auch schnell zu Ergebnissen kommen wollen. Wie schnell können denn Unternehmen einen arbeitsfähigen AI-Workflow in Produktion nehmen mit N8N?
Es kommt natürlich sehr stark auf den Workflow drauf an, aber im Endeffekt einen einfachen kann man innerhalb von mehreren Stunden bauen und in Produktion bringen. Bei komplexeren kann es Wochen und Monate brauchen. Man kann eben, wie vorhin auch angesprochen, sehr einfache Workflows sehr schnell bauen und eben unglaubliche Vorteile bringen. Ich glaube, habe ich vorhin schon angesprochen, es gibt einen Workflow, den ein Unternehmen gebaut hat, der im Endeffekt, ich glaube, in mehreren Tagen umgesetzt worden ist, spart 70 Vollzeit-Employees pro Jahr. Und das ist natürlich unglaublich, wie viel Kosten und vor allem, wie viel quasi Lebensqualität man quasi Mitarbeitern geben kann mit relativ einfachen Workflows zum Teil.
Aber das heißt ja nicht, Jan, dass diese 70 Mitarbeiter jetzt entlassen werden müssen.
Nein, es ging quasi nicht, dass es 70 Mitarbeiter gab, die man nicht braucht. Pro Mitarbeiter wurde ein gewisser Prozentsatz von Zeit gespart. Das heißt, man kann sagen, ungefähr 10 Minuten pro Mitarbeiter pro Monat. Und eben auf viele tausend Mitarbeiter hochgerechnet waren es eben 70 Vollzeit-Employees, also an Kosten gespart. Das heißt, jeder Mitarbeiter hatte 10 Minuten mehr Zeit, sich um andere Sachen zu kümmern.
Max, du hast eben gesagt, ein USP ist sicherlich die digitale souveräne Infrastruktur, die natürlich auch die Deutsche Telekom dann anbieten kann. Trotzdem bleiben natürlich Bedenken bei vielen Unternehmen hinsichtlich, was diese KI-Agenten wiederum tun und machen. Die setzen ja meistens, vielleicht könnt ihr mir da auch nochmal helfen und mich aufklären, auf bestehenden Sprachmodellen auf, die dann vielleicht auch wieder aus der USA kommen. Wie sieht das da aus? Also wie begegnet man solchen Vorbehalten, datenschutzrechtlichen?
Genau, also das sind ja zwei Fragen, die du zusammenhängst so ein bisschen. Und ich glaube, die eine Frage, wie stellen wir sicher, dass einfach die Modelle, die genutzt werden, die Technologien, die genutzt werden, dass die halt rechtskonform sind, dass auch zum Beispiel eigene Daten nicht zu Trainingszwecken genutzt werden etc. Das, was man halt so will, das ist etwas, was wir natürlich durch die Art und Weise, wie wir die Plattform bereitstellen, wie wir auch praktisch die KI-Modelle einbinden. N8N ist ja nicht gebunden an ein Modell, sondern ist da ja offen. Und das kann man natürlich je nach Anforderung des Kunden dann entsprechend auch, oder der Kundengruppe. Wir machen ja nicht nur kundenindividuelle Sachen, sondern wir machen natürlich auch Lösungen, die für viele Kunden gelten, die dann aber den Anforderungen dieser Kundengruppe entsprechend umsetzen. So. Deswegen an der Stelle ist tatsächlich, dass wir natürlich als Telekom, für das wir stehen, wir haben dazu ja auch Verfahren, die genau das auch für unsere eigene Nutzung sicherstellen, ne, Privacy und Security Audit. Das heißt, wir stellen dort einfach sicher, dass die Technologie, so wie sie ist, dann auch compliant eingesetzt wird. Und das ist nachvollziehbar für den Kunden selber sehr wichtig. Und deswegen haben wir auch dieses Vertrauen bei den Kunden, dass wenn sie das über uns einsetzen, das auch entsprechend sichergestellt ist. Die zweite Frage, die du da dran gehängt hast, die halte ich aber auch für wichtig. Das ist nämlich die Frage der Governance der Agenten letztendlich im Unternehmen. Und jeder, der schon mal privat auch damit rumgespielt hat, und ich habe das auch gemacht, ich habe mir welche Workflows gebaut, die automatisch halt bestimmte Rechnungsdaten extrahieren und so weiter. Und da war ich auch an der Stelle, soll ich da jetzt einfach auch die Überweisung dann gleich, kann der Agent ja auch gleich überweisen. Und das war so ein bisschen meine Demarkationslinie, habe ich gesagt, nö, das mache ich lieber nochmal selbst. Kann man ja auch so schlecht widerrufen. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, was für jedes Unternehmen eine Frage ist, die in der Governance geklärt werden muss. So ein bisschen einfach kann man sagen, auf einmal wird ja jeder Mitarbeiter eine Führungskraft. Jeder Mitarbeiter hat auf einmal so ein kleines Heer von Agenten, was gesteuert werden muss. Und die Frage, wie man das aufsetzt, wie man hilft, da auch eine gewisse Kontrolle zu behalten, sicherzustellen, dass Mitarbeiter damit auch geschult sind und wissen, was es bedeutet. Weil man will natürlich die Technologie jedem zur Verfügung stellen. Es soll ja gerade jeder Mitarbeiter befähigt werden, Dinge selber zu automatisieren. Aber da eine entsprechende Governance aufzusetzen und praktisch in was man so manchmal quasi ein hybrides Unternehmen nennt, nicht, wo es agentische Mitarbeiter gibt und menschliche Mitarbeiter, das ist, glaube ich, eine der Dinge, die wirklich nach vorne hin auch relevant sind, weil sonst besteht natürlich ein Risiko, dass Agenten anfangen, Dinge zu tun, die man vielleicht nicht wollte und halt entsprechend zurückhaltend ist in der Umsetzung dessen. Und das ist etwas, was wir auch natürlich durch die Art und Weise, wie wir es implementieren, das gibt immer so einen ganzheitlichen Ansatz, dass die Kunden das direkt mitmachen.
Ich glaube, es geht darum, transparent damit umzugehen, ne? Dass wir jetzt hier noch keine Lösungen für alles immer haben, sondern auch ein bisschen was ausprobieren. Jan, ich glaube, das ist eine Offenheit, die ihr auch mit Unternehmen dann entsprechend habt, nämlich zu sagen, wir wissen um die Problematik, aber wir sprechen darüber.
Genau, im Endeffekt Man muss wissen, wo sind die, was sind die Möglichkeiten, was ist noch nicht möglich und war eben das dementsprechend auch umzusetzen. Sehr häufig eben, wie vorhin angesprochen, in Demos funktioniert alles immer sehr schön. Da kann man sagen, hey, von Anfang bis Ende wird alles komplett automatisiert und die KI macht alles. Aber eben aus verschiedenen Gründen, weil es eben zum Teil die Technologie noch nicht weit genug ist oder es einfach gewisse rechtliche Vorschriften gibt, kann man natürlich nicht alles komplett automatisieren, will man auch gar nicht. Und da ist eben gerade eben sowas wie eben Ende-to-Ende wichtig, wo man nicht sagen, hey, die KI macht alles, es wird nicht alles komplett automatisiert, sondern ich habe eine KI, die kann gewisse Sachen machen. Ich habe aber auch quasi deterministische Logik drin, die quasi Sachen für mich überprüft. Irgendwie, wenn X der Fall ist, dann mach das. Wenn Y der Fall ist, mach das. Und eben vor allem noch quasi Human in the Loop, wo ich direkt sicherstellen kann, hey, wenn dieser Fall passiert, schaut sich das noch ein Mensch an. Der sagt, okay, ja, nein, oder mach was anderes. Und quasi drei Sachen zu verbinden, die KI, diese deterministische Logik und eben die Humans macht es eben möglich, zwischen 100% und eben zu einem relativ kleinen Prozentsatz alles quasi zu automatisieren. Eben wie sich die AI eben verändert oder auch sich der rechtliche Rahmen ändert, kann man das dementsprechend jederzeit eben auch anpassen.
Auch dieser Podcast geht zu Ende und wie immer brauchen wir natürlich auch einen Blick in die Glaskugel, in die Zukunft. Ich habe eine Frage noch für euch, nämlich wenn ihr eine Wette auf die größte KI-Veränderung der nächsten 5 Jahre abschließen müsstet, welche wäre das? Max, du hast eben von der zweiten Welle gesprochen, kommt jetzt bald die dritte und wie sieht sie aus, Jan?
Also ehrlich gesagt, von der dritten Welle weiß ich noch nicht. Ich generell glaube, ist das wahrscheinlich die größten Veränderungen, noch ein paar Jahre brauchen werden und wahrscheinlich dann eher aus der KI sekundär hervorkommen in Sachen wie Bildung oder Gesundheit oder Wissenschaft. Keine Ahnung, Bildung, auf einmal kann jedes Kind, kann die perfekte Bildung direkt auf deren Bedürfnis zugeschnitten haben. Das heißt, im Endeffekt können Kinder sehr viel besser und stärker lernen, wenn man es eben richtig umsetzt. Gesundheit, egal weltweit, ob ich jetzt irgendwie in Europa bin, in Amerika, in Afrika, in China, jeder hat Zugriff auf einen Arzt, der quasi 24 Stunden, 7 Tage die Woche arbeitet und den kompletten Hintergrund hat. Das heißt, ich glaube, das sind noch Sachen, die, glaube ich, unglaublich spannend werden und über die man relativ wenig spricht im Vergleich zu vielen anderen Sachen, weil alle eben sprechen, wie auch von Max vorhin angesprochen, hauptsächlich irgendwie um Kosten sparen und solche Dinge. Und das, glaube ich, diese Sachen sind, glaube ich, sehr spannend für mich und da bin ich noch sehr gespannt, was da passieren wird.
Max, was wäre deine Wette, die du eingehen würdest, wie KI in 5 Jahren die Welt verändert hat?
Also ich wette grundsätzlich nicht so oft, aber an dieser Stelle würde ich auch nicht wetten. Aber ich bin, also ich muss wirklich sagen, ich bin richtig ein bisschen immer aufgeregt, weil jeden Morgen, wenn ich aus dem Bett kletter, weil ich glaube, die nächsten 5 Jahre werden wirklich sehr, sehr, sehr spannend, wie sich unsere Welt verändern wird. Und ich bin ja ein grundoptimistischer Mensch und glaube deswegen einfach, dass hier eine super spannende Chance besteht, dass wir die Dinge einfach besser machen können. Die Grundbedürfnisse dessen, und das gilt natürlich auch für uns als Deutsche Telekom, natürlich wollen die Kunden, haben die Kunden ein Kerngeschäftsmodell, was betrieben wird. Natürlich müssen wir weiterhin Konnektivität und Kommunikation ermöglichen. Aber die Art und Weise, wie jedes Unternehmen das angehen kann, wird sich einfach verändern. Und diese Befähigungsmaschine KI, diese Möglichkeit, dass auf einmal viel mehr Menschen viel mehr machen können, ermöglicht uns, glaube ich, wirklich auch gerade in Europa, wo wir ja manchmal so ein bisschen das Gefühl haben, irgendwie wir sind von beiden Seiten abgehängt. Wir haben zu hohe Personalkosten und so. Ich glaube, dass wir dort einfach eine Chance haben, ganz viele Dinge zu tun, die uns eigentlich strukturell so ein bisschen zurückgeworfen haben. Genau das, was ich zur Digitalisierung vorhin gesagt habe. Und deswegen, ich glaube, das werden super spannende Jahre. Ich glaube, da besteht ganz viel Chance. Und wenn wir in 5 Jahren zurückgucken, dann werden wir, glaube ich, so ähnlich zurückgucken wie in den ersten 15 Jahren des Internets. Wir müssen ja bedenken, das ist jetzt nicht Jahr Null, sondern wir sind ja schon ein paar Jahre in der KI-Welle drin, nicht? Also nach Jahr 10 im Internet, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne das wäre. Und das ist das Richtige. Aber, und das ist schon wichtig, es gilt auch das, was damals meiner Meinung nach beim Internet ja so richtig gemacht wurde. Man hätte das Internet auch anders bauen können. Nicht offen, für alle zugänglich. Nicht, dass der Datenverkehr im Prinzip global gefühlt umsonst ist. Man hätte es ja auch anders machen können. Hat man nicht. Und diese Art und Weise, dass es richtig gemacht wurde, hat ja auch dazu geführt, dass es die Welt so verändert hat. Und ich glaube, das ist das auch, was jetzt die Aufgabe ist, die wir haben in der KI-Umsetzung, es richtig machen. Aber dann kann das, glaube ich, eine unglaublich spannende neue Welt in 5 Jahren auf uns warten.
Super Schlusswort. Vielen Dank für euch beiden natürlich, für diesen optimistischen Blick auch mal auf dieses Thema. Ich glaube, wir gucken immer sehr stark natürlich auch mit einer problematischen Brille darauf. Und umso wichtiger ist es auch, den anderen Teil zu zeigen. Und ich finde, das habt ihr heute hervorragend gemacht. Vielen Dank, Max. Vielen Dank, Jan.
Danke.
Vielen Dank auch.
Ja, und vielen Dank, dass Sie zugehört haben heute bei Ausgesprochen Digital. Und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren auf den Ihnen bekannten Kanälen. Und natürlich haben wir auch wieder in den Shownotes weitere Informationen für Sie zur Verfügung und freuen uns schon auf die nächste Folge. Bleiben Sie uns treu. Bis dahin alles Liebe. Thank you.